Auf der CeBIT 2014 stellten Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Innenminister Thomas de Maizière und Verkehrsminister Alexander Dobrindt im Rahmen einer Pressekonferenz die digitale Agenda 2014 bis 2017 vor. Die drei Minister, die federführend für die Erstellung der digitalen Agenda sind, stellten in diesem Rahmen ihre jeweiligen Schwerpunkte vor. Wir senden hier den Mitschnitt der Pressekonferenz ungekürzt, auch mit den Fragen der anwesenden Journalisten sowie die Antworten der Politiker, damit sie sich eine eigene Meinung bilden können. Beachten Sie bitte, dass die Aussagen der Politiker zum Teil deutlich von der Meinung der Redaktion abweichen.
Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu der heutigen Pressekonferenz Digitale Agenda 2014 bis 2017 mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel, dem Bundesminister des Innern Dr. Thomas de Maizière und dem Bundesminister für Verkehr und Digitales Alexander Dobrindt. Die Minister werden zunächst kurz ihre Schwerpunkte der digitalen Agenda skizzieren. Im Anschluss haben sie dann Gelegenheit für Fragen. Herr Minister Gabriel.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben in der Bundesregierung uns vorgenommen, dass wir auch in der sozusagen politischen Rahmensetzung für die Entwicklung der Digitalisierung in unserer Gesellschaft dem Rechnung tragen wollen und wollen uns ein Arbeitsprogramm geben. Die Überschrift dieses Arbeitsprogramms heißt Digitale Agenda. Sie soll die Bausteine, die Ziele, die Instrumente beschreiben, die die Bundesregierung bis zum Ablauf der Legislaturperiode in Gang gesetzt haben will. Naturgemäß ist das eine Aufgabe, der nicht ein einzelnes Ministerium gerecht werden kann, sondern das geht von Forschung und Bildung über das Thema Industrie 4.0, über Datensicherheit, über das, was wir an Angeboten den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, bis hin natürlich zu der wesentlichsten Voraussetzung, nämlich dass wir überhaupt eine Infrastruktur in Deutschland haben, bei der wir all das, was wir uns vornehmen, in Gang setzen können. Deswegen gibt es eine Verabredung zu 6 Themen, die wir aufgreifen wollen. Digitale Infrastruktur und Breitbandausbau steht ganz oben. Digitale Wirtschaft, innovativer Staat, digitale Gesellschaft, Forschung, Bildung und Kultur, Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft. Wir haben uns darauf verständigt, dass die unterschiedlichen Teile der Bundesregierung diesen Themen zuarbeiten sollen. 3 Ministerien haben die gemeinsame Federführung. Das ist das Innenministerium, das ist das, man muss sagen, zumindest zu großen Teilen neue Ministerium für Verkehr und für Infrastruktur und da eben im Kern der digitalen Infrastruktur. Und das ist ganz klassisch das Wirtschaftsministerium. Wir haben heute gerade mit den Vertretern der Wirtschaft für den IT-Gipfel, den es ja schon aus der letzten Legislaturperiode gibt und den wir fortführen wollen, gesprochen, wie wir sozusagen die Aufgabenstellungen der kommenden Jahre mit Blick auch auf den nächsten IT-Gipfel am 21. Oktober in Hamburg zusammenbringen. Wir haben natürlich vor uns das, was gestern auf der Eröffnung auch gesagt wurde, die gigantische volkswirtschaftliche Bedeutung der Digitalisierung, die IKT-Technik, die Informations- und Kommunikationstechnik, hat inzwischen immerhin 4,7% an unserer Bruttowertschöpfung in Deutschland. Das sind 84 Milliarden Euro im letzten Jahr gewesen. Das, was als klassische Leitindustrie in Deutschland gilt, die Automobilindustrie, kommt auf 4,4%. Aber im Kern geht es eigentlich nicht darum, um sozusagen den Stand, den die IKT-Technik bei uns für sich selbst genommen hat, sondern das eigentliche Thema ist natürlich ihre Verschmelzung mit den klassischen industriellen Kernkompetenzen unseres Landes. Wir haben heute schon 900.000 Arbeitsplätze in dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Übrigens mit jedem ist ungefähr noch mal genauso viel an Arbeitsplätzen verbunden im vor- und nachgelagerten Bereich. Deutschland selber ist nach dem letzten Monitoring bei den weltweiten Standorten für Informations- und Telekommunikationstechnik von 15 untersuchten Standorten immerhin auf Platz 5. Wir sind sogar seit dem letzten Jahr ein bisschen raufgerückt. Aber wie gesagt, das eigentliche Potenzial für unser Land liegt natürlich darin, diese Digitalisierung zu verschmelzen mit den klassischen industriellen Kernkompetenzen in Deutschland, das, was unter der Überschrift 4.0 genannt wird. Ich habe hier auf der Messe, auf der CeBIT im Jahr 2000, als die Weltausstellung Expo 2000 hier begonnen hat und die CeBIT sozusagen am Boom der damaligen Hoffnungen für die wirtschaftliche Entwicklung stand, dem damaligen Slogan entgegengetreten, der lautete so ein bisschen verdeckt: Vergesst die Old Economy, kümmert euch nicht um Stahl, um Automobilbau, um Chemie, um Kunststoff. Eigentlich ist die New Economy, die IKT-Technik, ist eigentlich das, worauf wir als Deutsche setzen sollten. Und wir haben damals gesagt, nein, das glauben wir nicht. Die eigentliche Kernkompetenz Deutschlands besteht immer darin, neue Produkte und neue Verfahren in der bestehenden Industrie- und Dienstleistungsstruktur in sie zu integrieren und genau daraus neuen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Erfolg zu produzieren. Um nichts anderes, glaube ich, geht es tatsächlich. Wir haben gestern an beeindruckender Weise einem vielleicht im Design noch nicht ganz marktfähigen Produkt des Unternehmens Volkswagen sehen können, wie diese beiden Technologien, sozusagen der klassische Automobilbau und die Entwicklung von Software, von Kommunikationstechniken miteinander verschmelzen. Aber ich glaube, das ist das Eigentliche, was Deutschland schaffen kann und wozu unsere Bedingungen wesentlich besser sind als viele andere in der Welt. Darum wollen wir uns jedenfalls in meinem Hause, im Wirtschaftsministerium, am meisten kümmern. Das wird unser Schwerpunkt sein. Aber es ist nur ein Schwerpunkt, dessen Funktionieren davon abhängt, dass andere Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte auch funktionieren. An erster Stelle natürlich das Thema, wie kriegen wir überhaupt die Infrastruktur hin? An zweiter Stelle das Vertrauen darauf, dass Daten in Deutschland sicher sind. Wir, glaube ich, haben alle Chancen, dass wir auch daraus einen Standortvorteil machen, aus der Sicherheit für Daten und für Kommunikation in unserem Land. Vielen Dank.
Herr Minister de Maizière.
Meine Damen und Herren, drei Bemerkungen möchte ich machen. Das erste zur Frage der Zuständigkeiten. Das ist ja beliebt in der Politik. Und es hat im Vorfeld der heutigen Veranstaltung dazu ja auch viel Spekulation und Kritik gegeben. Das Internet ist ja ein bisschen so etwas wie eine Verkehrsbahn. Und man stellte sich einmal vor, den Straßenverkehr. Auch dort haben wir selbstverständlich unterschiedliche Zuständigkeiten. Die einen planen Straßen, die anderen bauen Straßen, zum Teil auch private. Dritte unterhalten Straßen, vierte bauen Autos, die auf Straßen fahren, andere machen Verkehrsmeldungen, andere machen Sicherheitsvorkehrungen für Autos, andere bauen Leitplanken. Und entscheidend kommt es darauf an, dass das System Straße funktioniert. Und kein Mensch käme auf die Idee, dass ein einzelner Minister für den gesamten Straßenverkehr mit all der Mobilität zuständig wäre. So, das Internet ist auch so eine Art Straßenverkehr und deswegen ist es abwegig zu glauben, dass ein einzelner Minister die Gesamtzuständigkeit oder die Gesamtkoordinierung für das Gesamtsystem haben könnte. Dazu ist es längst zu sehr ein Querschnittsbereich. Deswegen ist es sachadäquat und richtig, dass alle Ressorts sich darum kümmern und einige die Federführung haben. Die stehen hier. Und in den 7 Handlungsfeldern, die der Wirtschaftsminister genannt hat, wird jedes Ressort einen großen Brocken selbst zu bearbeiten haben und wir werden das zusammen koordinieren. Die zweite Bemerkung, ich möchte etwas sagen zum Thema innovativer Staat als einem der Handlungsfelder. Wir haben auch hier auf der CeBIT viele Anwendungsfelder gesehen. Diese Anwendungsfelder müssen aber noch zunehmen. Wir werden gerade im ländlichen Bereich, gerade bei der demografischen Entwicklung, die wir haben, die Versorgung der Bevölkerung mit Verwaltung, denken Sie etwa an das Melderecht, denken Sie an die Zu- oder Abmeldung eines Kfz, nur dann adäquate Angebote machen können, wenn wir sie auch mittels des Internet und zwar eines sicheren Verkehrs im Internet abwickeln können. Dazu brauchen wir innovative staatliche Verwaltung aller Ebenen. Wir werden im Juli diesen Jahres ein Regierungsprogramm Digitale Verwaltung 2020 auf den Weg bringen. Und die dritte Bemerkung bezieht sich auf das Handlungsfeld digitale Gesellschaft, Sicherheit, Schutz und Vertrauen für Gesellschaft und Wirtschaft. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, welche Bedeutung das bekommen hat. Die Fixierung und Fokussierung auf das Thema NSA wird auch hier der Sache nicht gerecht. Unterstellt, die NSA würde ab morgen aufhören zu arbeiten, wäre für die Sicherheit des Internet wenig gewonnen. Man soll sozusagen nicht sich auf den, der auf das Internet zugreift, konzentrieren, sondern auf den Schutz des Internets und das Vertrauen in den sicheren Verkehr sicherstellen. Da geht es um drei Dinge. Schutz durch Recht, Das hat zu tun mit Rahmenbedingungen, das hat zu tun mit Datenschutz, etwa auch der Europäischen Datenschutzverordnung. Das hat zu tun auch mit Sicherheit durch Technik. Wir müssen durch technische Vorkehrungen dafür sorgen, dass die Freiheit im Internet sicher bleibt. Dazu gibt es auch wirtschaftliche Bezüge. Wir haben eben mit der Wirtschaft darüber gesprochen, dass Sicherheit durch Technik etwas sein kann, was dem Schutz des Internet und dem Schutz des Wirtschaftsstandorts Deutschland in gemeinsamer Weise dient. Und wir brauchen, darauf wird es, das ist unverzichtbar, immer ankommen, Sicherheit durch Vorsicht und Umsicht. Niemand wird erwarten können, dass der Staat eine Postkarte genauso schützt wie einen verschlossenen Brief. Und deswegen wird niemand darauf vertrauen können, dass der Staat ein Tagebuch, was in die Cloud gestellt ist, so sicher schützen kann wie ein Tagebuch, was im Schreibtisch verschlossen bleibt. Das heißt, ohne ein umsichtiges Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern selbst wird es auch keinen sicheren Verkehr im Internet geben. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, der wir uns stellen. Wir erstellen ein gemeinsames Hausaufgabenheft für uns, transparent, was wir im Bereich der digitalen Entwicklung in den nächsten 4 Jahren erreichen wollen, und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit.
Ja, vielen Dank. Herr Minister Dobrindt.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Ich glaube, wenn man hier auf der CeBIT steht, dann kann man eines sehr gut feststellen, dass sich die Digitalisierung enorm weiterentwickelt hat, auch in der Wahrnehmung der Menschen, aus einer technischen Beschreibung, aus einem technischen Politikfeld hin zu einer gesellschaftspolitischen Betrachtungsweise. Wohin wächst unsere Gesellschaft in einer digitalen Welt? Und es ist deswegen so bedeutend, weil es den umfassenden Ansatz der Diskussion zeigt, den wir uns stellen müssen und stellen wollen. Die Digitalisierung wird so ziemlich alle Lebensbereiche in sehr naher Zukunft in wenigen Monaten und Jahren umfassen. Und die Leute werden es annehmen und nicht ablehnen. Die Digitalisierung ist eine der wenigen stark wachsenden dynamischen Innovationsfelder, wo der Bürger von Anfang an einen großen Mehrwert für sich sieht und die Chance höher begreift als die Schwierigkeiten, die möglicherweise damit verbunden sind. Und es ist auch so. Und deswegen wird diese Technologie mit einer ganz hohen Akzeptanz in der Bevölkerung begleitet und wird in ihrer Umsetzung, in ihrer Dynamik alles überholen, was wir aus der Vergangenheit kennen, wie sich neue Technologien in unserer Gesellschaft umgesetzt und verbreitet haben. Das erfordert übrigens dann auch eine besondere Kraft der Politik, das mit zu begleiten. Und deswegen ist es richtig, dass wir drei uns auch darauf verständigt haben, dies mit aller uns zur verfügenden Kompetenzen zu machen, weil wir diesen gesellschaftlichen Prozess begleiten wollen. Ein Teil davon ist der Wunsch, diese enormen Datenmengen, die wir erzeugen werden, wo es ja nur vage Vorstellungen gibt davon, wie die sein wird. Also wenn wir gestern gehört haben, die Datenmenge wird sich jedes Jahr verdoppeln, dann ist dies schon relativ viel, aber es ist auch nur gedacht viel. Es kann noch viel, viel mehr werden. Wenn wir davon ausgehen, dass die Internet der Dinge, wie man es nennt, wenn man die Digitalisierung aller uns gewohnten Umgebungen annimmt, die wahrscheinlich dazu führt, dass 50% eines jeden Gebrauchsartikels, den Sie heute kennen, auch jeder Maschine, die heute produziert, auch jeder Prozesse digital sein wird, heißt übrigens auch, dass die Wertschöpfung dieser Dinge zu 50% zukünftig digital sein wird. Wenn wir davon ausgehen, dann werden wir einen Tsunami an Datenmenge, eine gigantische Welle auf uns zukommen sehen, die natürlich transportiert, abgearbeitet, bewegt werden muss, damit sie funktioniert. Und dazu brauchen Sie die Netze. Der Auftrag, die besten Netze zu erstellen, den wir uns auch selber geben wollen, der ist ambitioniert, sorgt auch übrigens dafür, dass es da natürlich Diskussionen gibt über Zeitpunkte und vor allem auch über Geld und Fixpunkte. Ich kann Ihnen sagen, wir haben uns vorgenommen, bis ins Jahr 2018, aber ich komme gleich darum, warum das andere noch eine Rolle spielen wird, bis zum Jahr 2018 die 50 Mbit zu erreichen. Aber ich will auch gleichzeitig sagen, das kann nicht der Fixpunkt sein. Darum geht es nicht in so einer dynamischen Situation wie der Digitalisierung, dass ich sage, 2018, 50 Mbit, 20 Milliarden, gut ist es. Nein, es wird nicht gut sein, sondern es wird wiederum der Anfangspunkt einer weiteren Aufgabe sein. Und deswegen kann man sich solche Ziele setzen. Ich bin sehr bei der Bundeskanzlerin, die heute gesagt hat an einer Stelle, lasst uns auch mal überlegen, wie wir den Weg bis 2018 beschreiben, weil ich gleich danach setze, und lasst uns auch darüber reden, wie wir den Weg nach 2018 beschreiben. Darum geht es. Diese Dynamik muss umgesetzt werden, weil jeder, der die digitale Revolution für sich annimmt, der wird natürlich auch wollen, dass er überall da, wo er sich aufhält, dann die Chance dazu hat. Also wer heute meint, große Bandbreiten in großen Städten sei ausreichend, der täuscht sich, weil es geht nicht nur darum, dass es auf dem Land Leute gibt, die leben, die es haben wollen, sondern wir sind alle selber so mobil, dass wir überall auch auf diese Daten zugreifen wollen und die Chance haben wollen, dann dies, was mit unserem Wohlstand zu tun hat, auch richtig zu genießen oder zumindest auszuführen. Ich nehme das gerne auf, was Sigmar Gabriel gesagt hat über die Frage, wie geht die Technologie weiter, wie wird Wohlstand, wie wird Wachstum erzeugt. Wohlstand und Wachstum wird zukünftig nicht hauptsächlich durch Beton und Stahl erzeugt. Das, glaube ich, sehen wir heute hier. Wohlstand und Wachstum wird natürlich durch die Digitalität erzeugt werden. Und das ist auch eine Standortfrage am Schluss. Wir müssen uns überlegen, und das ist auch Aufgabe der digitalen Agenda, wir müssen uns natürlich überlegen, ob wir ein reiner Consumer Market sind und das nehmen, was irgendwo anders auf der Welt gedacht, erzeugt, produziert, entwickelt und dann hierher transportiert wird. Oder sind wir diejenigen, die unsere Kompetenzen, da wo sie da sind, stärken und da wo wir sie vielleicht verloren haben in der Vergangenheit, auch wieder ein bisschen reanimieren. Das ist auch Aufgabe von uns, dafür zu sorgen, dass die Industrie in Europa es schafft, bei den zukünftigen Standards, die gesetzt werden, da können wir über 5G oder viele andere Dinge reden, wieder mit vorne mit dabei zu sein bei der Champions League und nicht darauf zu warten, dass uns aus China oder aus den USA die neuen Technologien ereilen. Und ich glaube, das ist eine sehr ambitionierte Aufgabe. Wenn sich drei Minister federführend diese Aufgabe stellen, dann ist das schon mal ein erster guter Weg.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Eine Bitte, es gibt ein Mikrofon oder zwei vielmehr, wenn Sie zunächst einmal immer kurz warten würden. Bitte schön.
Jörg Issen, Norddeutscher Rundfunk. Mich würde interessieren, wie Sie zukünftig mit der Industrie zusammenarbeiten wollen. Denn ich kann mir vorstellen, wenn mehrere Ministerien zusammenarbeiten, ist das ja bestimmt ganz schön, um da nach vorne zu kommen. Aber wie soll dann die konkrete Umsetzung zusammen mit der Industrie aussehen? Und dann habe ich noch eine Frage an Herrn Gabriel. Sie waren ja heute Vormittag bei Herrn Almunia. Es geht um die EEG-Rabatte. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen auch. Vielleicht haben wir am Ende noch Gelegenheit, dazu was zu hören, wie der Kompromiss eventuell aussehen könnte und wie der von Ihrer Seite vor allen Dingen aussehen könnte. Vielen Dank.
Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Antwort auf Ihre zweite Frage lautet Work and Progress. Die Antwort auf die Frage 1, wir kommen gerade von einem Gespräch mit der Industrie. Das wäre ja eine Hybris zu glauben, dass wir jetzt mal hier uns hinsetzen würden. Mindestens wir beide gehören eher noch der analogen Welt an. Wir sind keine Digital Natives. Herr Dobrindt vielleicht schon eher. Also es macht keinen Sinn, dass...
Die schauen anders aus.
Es sollte jetzt ein Kompliment sein. Dass, da hier ständig in der Koalition über die Frage von Vertrauen philosophiert wird.
Könnte ja jeder kommen und Komplimente verteilen. Ja.
So ist es. Aber natürlich sind wir drei und auch die anderen Kollegen, Frau Wanka und Herr Maas, wir sind natürlich nicht der Überzeugung, dass wir das aus uns heraus können. Ganz im Gegenteil. Und wenn es einen Ort gibt, auf dem man die Debatte mit der Industrie führen muss, dann natürlich die CeBIT. Spannender ist die Frage, mit welchem Teil der Industrie. Zurzeit ist der IT-Gipfel natürlich noch, ich sag's, ist ein bisschen provokativ, IT-lastig. Aber was wir gestern gesehen haben, das ist auch mein Argument ist, wir müssen natürlich die anderen hinzuholen. Gestern haben wir nicht ohne Grund Herrn Professor Winterkorn hier reden hören. Ich besuche die CeBIT und auch Eröffnungsveranstaltungen ja doch schon ein bisschen länger. Das ist schon ein Einschnitt in die Debatte gewesen. Es wird auch darum gehen, und das ist ein großer Teil natürlich der Aufgabe meines Hauses, die klassische Industrie, die heute IT-getrieben ist. Ich meine, 40% eines Fahrzeugs, das bei Volkswagen hergestellt wird, ist bereits sozusagen mit IT in irgendeiner Art und Weise verbunden. Die mit ins Boot zu holen, bis hin zu der Frage, welche Qualifikationen brauchen die eigentlich in Zukunft, um dort mit ihren Unternehmen nach wie vor Erfolg zu haben, das wird auch Gegenstand unserer Debatte sein.
Herr Rinke hatte dann die nächste Frage.
Andreas Rinke, Reuters. Zwei Fragen, eine an den Wirtschaftsminister, eine an den Innenminister. Wirtschaftsminister, die Bundeskanzlerin hat gestern gesagt und heute Morgen nochmal wiederholt, dass Start-ups vor der Übernahme aus den USA geschützt werden müssten. Haben Sie konkrete Pläne? Können Sie sagen, ob das über das Außenwirtschaftsgesetz vielleicht geregelt werden sollte? Und an den Innenminister die Frage, können Sie uns einen Zeitplan nennen für die im Koalitionsvertrag vorgesehene Meldepflicht für Cyberattacken bei Unternehmen?
Die Antwort auf Ihre erste Frage ist es natürlich nicht sozusagen im Wesentlichen rechtlich zu regeln. Das Außenwirtschaftsgesetz wird dafür wohl keine Möglichkeiten bieten. Aber wir haben zum Beispiel ein Problem, das in Amerika weit besser gelöst ist als bei uns. Und das betrifft nicht so sehr die Gründung von Unternehmen, sondern wenn die in die Wachstumsphase kommen, dann kommen die bei uns in Deutschland, Europa ganz schnell ins kurze Gras, weil ihnen Venture Capital fehlt. Sie finden Business Angels, sie finden Menschen, die in Start-up-Unternehmen investieren. Dafür gibt es staatliche Förderprogramme. Aber wenn, richtig interessant wird es ja, wenn die in die Wachstumsphase kommen. Also wenn sozusagen der Markterfolg sichtbarer wird. Und dann ist es so, dass sie in Deutschland nicht so gute Bedingungen vorfinden. Das ist ein Teil, über den wir jedenfalls reden wollen und wo wir auch Vorschläge für die Bundesregierung entwickeln wollen. Wir haben eine zurückgehende Zahl von Gründungen in Deutschland. Das hat aber übrigens paradoxerweise etwas damit zu tun, dass sich die deutsche Wirtschaft erholt hat. Fachkräftemangel plus besserer Verlauf von Wirtschaft führt natürlich dazu, dass jedenfalls kluge Leute auch mit ganz guten Arbeitsbedingungen Arbeitsplatzangebote in klassischer Beschäftigung bekommen. Und das hat dazu geführt, dass auf der anderen Seite ein Teil wir an Rückgängen auch von Gründungstätigkeiten haben. Da glaube ich, wird es ganz wesentlich darauf ankommen, dass wir insbesondere die Reserven in Deutschland, die wir haben, intellektuell und sagen wir vom Habitus her versuchen, noch weiter zu mobilisieren. Ich bin gleich bei sozusagen einer Gruppe von jungen IT-Unternehmen und was man da feststellt, ist, dass die Mehrzahl derjenigen, die das da machen, Männer sind. Normalerweise sind Frauen risikobereiter als Männer, steht jedenfalls in der Soziologie so. Warum es da der Fall ist, nicht der Fall ist, muss man mal klären. Umgekehrt vor allen Dingen, oder auf der anderen Seite eben vor allen Dingen der Teil, der bereits in die Wachstumsphase kommt und wo dann ein Angebot kommt eines Unternehmens aus einem anderen Teil der Welt, der sagt, wir machen das für dich, aber dann setzt du das bitte bei uns fort. Da, glaube ich, sind die wichtigsten Anknüpfungspunkte, um nicht an Potenzial zu verlieren.
Zur Frage der Meldepflichten. Meldepflichten ist ein Ausschnitt aus einem Thema. Das Thema lautet, wie schützen wir kritische Infrastrukturen? Wir sind gewohnt, das zu tun bei Wasser, bei Energie, bei Strom, bei Gas. Das kommt auch daher, weil wir diese Bereiche aus einem staatlichen Monopol entwickelt haben und dann privatisiert haben mit gewissen Auflagen, Bevorratungen, Meldepflichten, alle möglichen. Nun hat sich das Internet und die Nutzung der Kommunikation auch als kritische Infrastruktur erwiesen. Kritische Infrastruktur in einem ganz einfachen Sinne übersetzt, wenn diese Infrastruktur zusammenbricht, wird es kritisch für unser Land. Das ist für mich eine kritische Infrastruktur. Jetzt geht es darum, welche Regelungen müssen wir treffen, damit wir präventiv, also vorsorgend, und dann, wenn etwas passiert, diese Gesellschaft funktionsfähig halten. Das ist die Aufgabe. Das muss man behutsam machen. Das muss man technikadäquat machen. Und das muss man so machen, wie wir es aus dem Bereich der Gewerbeaufsicht und anderen Formen gewohnt und bekannt sind. Und dazu ist ein Schritt ein IT-Sicherheitsgesetz, was mein Vorgänger begonnen hatte, dann aus Zeitgründen nicht fortgesetzt werden konnte. Ich vermute, es wird ein erstes IT-Sicherheitsgesetz werden. Das ist eine Materie, die sich entwickeln muss. Und einen entsprechenden Entwurf wird es sicher noch in diesem Jahr geben. Wir wollen ihn in enger Kooperation mit der betroffenen Industrie erarbeiten und dann in der Bundesregierung sorgfältig abstimmen. Wenn man hier zu wenig tut, dann gibt es ein böses Erwachen im Fall von Angriffen und Krisen. Und wenn man zu viel tut, dann erstickt man die Innovation. Und deswegen ist das richtige Maß hier, dem wir uns vielleicht auch in Schritten annähern, das richtige Rezept. Also werden wir in diesem Jahr einen entsprechenden Entwurf vorlegen.
Eine Frage an Herrn de Maizière zum Thema NORSPY-Abkommen ist gescheitert und NSA-Daten. Die Daten an sich sind nicht gut. Es ist doch nicht schlecht, dass es eine Stelle in der Welt gibt, wo alle Daten gespeichert werden. Jedes Jahr das Doppelte, wie wir wissen. Im Nachbarraum gibt es SAP. Da gibt es ein SAP-Lock-on mit einem ganz ausgeklügelten Berechtigungskonzept. Kann nicht in dem Falle auch die öffentliche Hand lernen, die Daten vernünftig auszuwerten. Von mir aus weltweit wissen wir eine Stelle und eine Berechtigung vergeben, sodass jeder seine eigenen Daten bekommt. Wäre das nicht eine Kooperationsmöglichkeit über den Atlantik hinaus?
Über das Thema der Aktivitäten der NSA sind wir mit der amerikanischen Regierung weiterhin im Gespräch. Das wird auch so bleiben. Für das Thema IT-Sicherheit ist es nur ein Ausschnitt des Themas. Und Sie haben soeben gesagt, dass es ein Staat ist, der die größte Datensammlung über Menschen hat. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob wir nicht längst möglicherweise auf dem Boden des gleichen Staates, aber private Unternehmen haben, die völlig, die sozusagen als Geschäftsmodell haben, Daten zu sammeln und zu verwerten. Und da weiß ich jetzt nicht genau, was unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten das größere Problem darstellt. Deswegen ist der Ansatz zu glauben, man würde IT-Sicherheit über ein NORSPY-Abkommen oder NSA lösen, falsch. Das Thema Zusammenarbeit der Dienste und das deutsch-amerikanische Verhältnis in dem Zusammenhang und Wiederherstellung von Vertrauen ist ein zentrales Thema. Dem wird sich ein Innenminister, ein Außenminister, die Bundeskanzlerin niemals verweigern, sondern aktiv stellen. Aber für das Thema Schutz des Internet, Begrenzung von Datensammlungen an einem Ort und all das, ist es eben nur ein Ausschnitt. Und die Fixierung darauf würde, glaube ich, in die Irre führen. Sie müssen, ich darf Sie einmal daran erinnern, dass wir Kriminelle hatten, die Anfang, Ende letzten und Anfang dieses Jahres in der Größenordnung von 16 Millionen Bürgerinnen und Bürgern ihre sozusagen elektronische Identität geklaut haben, einschließlich der Passwörter. Und es ist einer großen Aktion bedarf, die Bürger zu warnen und festzustellen, in welchem Umfang das der Fall war. Und das ging ja an die Millionen. So, was ist jetzt schlimmer? Der Zugriff auf ein Telefonat von Regierungsmitgliedern oder die Möglichkeit, dass Kriminelle mein Konto leer räumen. Was ist eigentlich gesellschaftlich das größere Problem? Das will ich gar nicht beantworten, sondern ich will sagen, wir müssen dafür sorgen, dass beides möglichst nicht stattfindet. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, neben dem bilateralen im Verhältnis zu den Amerikanern.
Also noch zwei Fragen aus zeitlichen Gründen. Hier vorne links, bitte.
Ja, Ralf Krüger, Deutsche Presseagentur. Herr de Maizière, Sie sagten vorhin, Sie wollten im Juli die digitale Verwaltung 2020 auf den Weg bringen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Das ist auch ein Hausaufgabenheft, eine Absichtserklärung. Was wollen wir an Angeboten für die Bürger über das Internet in digitaler Weise bis 2020 Bund, Länder und Kommunen sicherstellen? Das ist die Absicht dieses Programms, was wir als Teil der digitalen Agenda auch im Sommer vorlegen wollen.
Bitte schon.
Christina Igelseder vom ZDF. Eine Frage für unsere Online-Redaktion zum Thema Netzneutralität. Laut Koalitionsvertrag soll die ja im Telekommunikationsgesetz geregelt werden. Nun gibt es 80.000 Menschen, die eine Petition unterzeichnet haben mit der Bitte, dazu ein eigenes, strenges Gesetz zu verfassen. Meine Frage an Sie, Herr Gabriel, welcher Auffassung neigen Sie dazu? Sind Sie auch der Auffassung wie Ihr Vorgänger, dass man das eher im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes regeln sollte? Oder engagieren Sie sich für ein eigenes Gesetz in dieser Frage?
Ich bin erstmal der Überzeugung, dass in Deutschland ein Gesetz immer gilt, egal an welcher Stelle ich es verabschiede. Und von daher rate ich dazu, zu gucken, wo es am pragmatischsten und möglichst schnell und vernünftig gemacht werden kann. Aber ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass in Deutschland die Frage, ist ein Gesetz ein Bestandteil eines anderen Gesetzes oder ein eigenständiges, das hat in unserem Land und in meinem Rechtsverständnis jedenfalls keine andere Rechtswirkung. Deswegen bin ich leidenschaftslos, was das angeht.
Genauso wichtig ist die Frage, wie weit eigentlich der nationale Geltungsbereich von Netzneutralität überhaupt ist. Das ist eigentlich die spannendere Frage. Was können wir eigentlich regeln, wenn es um Datenströme geht, die um die ganze Welt gehen und wo in Millisekundenfrage entschieden wird, ob ein Telefongespräch von Garmisch nach Kiel auf deutschem Boden bleibt oder über Australien läuft. Da stellt sich die Frage, was können wir da eigentlich regeln bei Netzneutralität? Das ist eigentlich die spannendere Frage.
Also noch spannender wäre vielleicht die Frage, was verstehen Sie unter Netzneutralität?
Ich fand Ihre Frage vergleichsweise einfach.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen angenehmen und erfolgreichen Messetag. Dankeschön. Okay.